Hallo, herzlich willkommen, Sahnehäubchen. Das ist euer Podcast über das Dies und Das aus der Welt der Pferde- und Hundeosteopathie, dem Mensch- und Mutti-Sein, der Gesundheit, vielleicht auch dem Garten. Ein Podcast für all diejenigen, die noch nicht genug Hirnsausen haben und die verrückten Ursache-Folgeketten nachhängen. Aber vor allen Dingen für diejenigen, die mich motiviert haben, Gedanken zu archivieren und zu vertonen. Für alle, die sich berieseln lassen mögen, ohne nachzuvollziehen, wo hat der Satz angefangen und wann hört er endlich wieder auf. Natürlich sind alle Angaben ohne Gewähr, keine Garantie und keine Rücknahme, kein richtig und kein falsch. Viel Spaß beim Hören. Hallo, liebe Sahnehäubchen-Gemeinde, so nenne ich euch jetzt einfach mal. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich kündige an, auch wenn mir das ein paar Mal schon völlig misslungen ist, dass dies eine kleine und kurze Episode wird, die ich gerne bei Bedarf, bei Nachfragen, Rückfragen, Anmerkungen, Kommentaren und sagen wir mal Interaktion eurerseits ausweiten werde und dann nochmal näher auf das Thema eingehen könnte. Könnte, wenn Bedarf bestünde. Was mich heute motiviert, zwischen Pfannkuchenteig erstellen und Pfannkuchen in die Pfanne schmeißen für hungrige Mäuler, die heute relativ früh durch Hitzebefreiung aus der Schule kommen, was mich also motiviert, das heute zu tun, ist ein Tropfen, der gestern Abend in meinem eigenen Maß von Geduld und Toleranz tatsächlich übergelaufen ist. Gestern habe ich irgendwie auf Instagram gedaddelt, wie man das so schön sagt. Und dann ist mir ein Werbevideo erschienen, wie das so passiert mit Werbeanzeigen, wenn die Leute dafür bezahlen, dass sie auch auf meinem Account angezeigt werden. Dann ist mir passiert, dass ich diese in Teilen richtigen, dann aber falsch zusammengesteckten, besitzerverwirrenden und fehlinformierenden Aussagen in diesem besagten Video so irritierend und gleichzeitig auch so unglaublich ungerecht fand. Ungerecht aus folgenden Gründen. Oder vielleicht gehe ich da gleich näher drauf ein. Ich fand das Ganze ganz höchst emotional ungerecht. Das könnt und konntet ihr möglicherweise jetzt auch gerade in meiner Story bei Instagram erkennen, in der ich selten, tatsächlich ja sehr, sehr selten, mich hinreißen lasse, derartige Dinge loszuwerden und so viel im Detail dann darauf einzugehen und zu agieren oder auch eben zu reagieren auf die Geschichte, die mir da eingespult worden ist, dass ich jetzt gerne nochmal nahelegen möchte, was brachte mich da so aus der Fassung und dass ich, also wie gesagt, aus der Fassung bringen ist jetzt ein hartes Wort. Ich meine, dass ich überhaupt auf irgendetwas, was mir da so angezeigt wird, reagiere. 99, und ernsthaft Periode 9% von solchem Zeug filter ich einfach durch mich durch und zuck mit den Schultern und denke, auch ein bisschen weiser geworden in der zweiten Lebenshälfte. Ich kann die Welt ja auch nicht retten und wir können immer nur die Leute beraten und informieren, die auch gewillt sind, auf, und das ist wichtig zu sagen, auf einer ewig währenden Suche nach der Wahrheit zu sein. Denn ich weiß, dass das, was ich jetzt sage oder was ich schon in vergangenen Podcasts gesagt habe, zu diesem Zeitpunkt das beste mir zur Verfügung stehende Wissen war, das sich hoffentlich im Laufe der nächsten Wochen, Monate, Jahre ergänzt, erweitert und irgendwann, und das ist ja schon jetzt der Fall, nach dieser Zeit Podcasts, mich denken lässt, oha, was hast du da denn erzählt? Keine komplett falschen Dinge, manchmal aber Zusammenhänge, die ich heute nach mehr Fortbildung, mehr Wissen, mehr Patientenkontakt nochmal anders darstellen würde oder in ein anderes Licht rücken würde. Und davor können wir uns, glaube ich, alle nicht befreien. Und das ist ja wohl was Tolles. Immer wieder in dieser Rubrik, wir steigen alle nicht zweimal in den gleichen Fluss. Und das bedeutet, Wissen und Information strömt an uns vorbei und wir dürfen da mitreisen und die mitnehmen. Wir müssen nicht stehen bleiben und auf der Meinung beharren, die wir vor 20 Jahren schon hatten und die wir jetzt nur, um uns selbst nicht zu verlieren und das Gesicht nicht oder das Gesicht zu wahren, dass wir darauf sitzen bleiben müssen. Nein, wir dürfen uns verändern und wir dürfen uns neuen Möglichkeiten, neuen Forschungserkenntnissen, neuen eigenen Erkenntnissen, die vielleicht noch nicht bewiesen sind, den dürfen wir uns anpassen und unsere Meinung ständig ändern. und ständig auf wachsendem Wissen aufbauen und immer noch wissend bleiben, dass wir auch übermorgen gefühlt nichts wissen. Das ist ein bekannter Spruch in der Therapie und ist gut, wenn man weiß, dass man nichts weiß, und gleichzeitig sind wir alle gemeinsam immer auf der Suche nach einer Version der Wahrheit. Und meine Wahrheit kann völlig anders aussehen als eure aktuelle Wahrheit. Das, was wir also mehr schulen müssen, als auf der Wahrheit zu beharren und darauf zu bestehen, das ist so, ist schon immer so gewesen, habe ich ja gleich gesagt, habe ich immer schon gesagt, das ist so. Mehr wichtig als diese Meinung standfest zu behaupten, ist es letztlich, eine Toleranz auch zu entwickeln, dass bei meinem derzeitigen Wissens- und Erkenntnisstand meine Wahrheit nicht mit der Wahrheit eines schon weitergeschulten, erfahreneren Menschen korrelieren muss. Meine Wahrheit muss nicht mit der Wahrheit des Pferdebesitzers übereinander liegen. Wir könnten beide recht haben, weil wir unterschiedliche Wahrheiten in ein und derselben Sache sehen. Das ist schwierig für Menschen anzuerkennen, denn wir haben einfach alle immer wieder ungemein gerne recht. Und wir wollen uns super ungerne anschauen, wo wir möglicherweise in unserem Recht haben auch Lücken hatten und wo vielleicht unser Recht haben ein bisschen porös wurde durch neue Trends, neue Entwicklung, neue Erkenntnisse. An diesem Punkt, denke ich, haben wir alle schon mal irgendwo gestanden, und ja, die Geschichte mit der Wahrheitsfindung ernst nehmen, die sich reflektieren trauen, die sich treu bleiben, die werden eben irgendwann diesem Strom erliegen, dass die Wahrheitsfindung ein ewig währender Teil des Lebenszyklus und des Lebensprozesses ist. Und das lässt mich in vielerlei Hinsicht ein bisschen weicher werden, was zu behaupten, das ist so, das ist immer schon so gewesen. Gleichzeitig lässt mich das eben auch sagen, das ist das, was ich jetzt aktuell weiß. Möglicherweise wissen wir morgen mehr, aber ich kann jetzt gerade nur wiedergeben, was ich aktuell weiß, und ich bin überzeugt, dass das und das jetzt gut ist, weil das mein aktueller Stand des Wissens, der Wissenschaft und auch wichtig, der Synthese von Wissenschaft und Wissen und Erfahrungen, die wir gemacht haben und Erfahrungsberichten, die weitergegeben worden sind. Es ist wahrscheinlich eine Synthese aus allem. Wir sind nicht nur Wissenschaft, wir sind nicht nur Erfahrung, wir sind ein bisschen von allem, und wir sind am allermeisten wandelbar im Laufe der Zeit und nehmen an Erfahrung zu, können alte Glaubenssätze ablegen. Das allerdings müssen wir uns trauen. So, das war jetzt doch eine lange Einleitung zu dem Thema, zu dem ich kommen will, nämlich zu dem, was ich ungerecht finde. Und das ist möglicherweise etwas sehr Persönliches, und ich möchte euch damit überhaupt nicht anstiften, die gleichen Dinge ungerecht zu finden wie ich, aber ich nutze mein Sprachrohr, was ich mir hier geschaffen habe, um die von mir empfundenen Ungerechtigkeiten loszuwerden. Und ein Stück weit auch, weil ich mich verpflichtet fühle, zig Menschen ins lukrative Messer anderer Menschen liefern zu lassen, die Heilversprechen oder auch Unwahrheiten über falsch zusammengesetzte Puzzlestücke verbreiten und damit dann eventuell, also sich eine goldene Nase zu verdienen, so what, das gönne ich jedem. Ich gönne sie aber niemandem auf der Verunglimpfung von einer Therapie oder eines therapeutischen Prozesses oder auch der nicht vom Menschen geschaffenen Anatomie, die anderer schöpferischer Wirksamkeit herrührt und die wirklich nicht der Mensch geschaffen hat. Und aus Respekt und Demut vor diesen Schöpfungsprozessen sämtlicher Lebewesen ist es für mich so ungemein ungerecht und schwer erträglich auszuhalten, wenn Anatomie dazu benutzt wird oder auch Therapie dazu benutzt wird, so falsch und so rhetorisch wirksam ineinander gesteckt zu werden, dass Leute diesem Kaufspleen unterliegen und sich Dinge kaufen, die sie auch einfacher, günstiger und vielleicht auch wirkungsvoller hätten haben können. Und es verunglimpft auch immer eine ganze Szene von Therapeuten, die ein Leben lang auf der wirklichen Wahrheitsfindung sind, die sich niemals vor so ein Mikrofon und eine Kamera stellen würden, um Halbwahrheiten auszuposaunen, die andere Menschen ins Messer der Verkaufskultur schickt. Habe ich jetzt wohl verständlich ausgedrückt, was ich sagen will? Nochmal, ich finde super ungerecht und wie gesagt, ihr müsst es nicht mitempfinden. Es ist aktuell mein Bedürfnis, das zu sagen. Ich finde es ungerecht, dass Therapien wie die Osteopathie oder die Physiotherapie oder die manuelle Medizin oder die Chiropraktik, und bitte bedenkt, ich trenne sehr deutlich zwischen diesen Therapien, denn Osteopathie ist nicht Physiotherapie und Physiotherapie ist nicht Chiropraktik. Chiropraktik ist auch nicht Osteopathie. Wir haben hier eigentlich klar voneinander abgrenzbare therapeutische Möglichkeiten oder therapeutische, therapeutische Richtungen, die irgendwie auch Parallelen und Ähnlichkeiten, Schnittmengen haben, gleichermaßen aber nicht dieselbe Herkunft haben. Und dazwischen darf man deutlich entscheiden. Aber ich nenne sie jetzt einfach mal die alternativen manuellen Komplementär-Heilverfahren oder Therapien. Und es ist nicht gut für eine ohnehin eher unbewiesene, unwissenschaftlich bislang arbeitende Blase, wie die Welt der Pferdetherapeuten beispielsweise. Es ist nicht gut, wenn sich Menschen sehr selbstbewusst vor Kameras stellen, um dann nicht haltbare, nicht bewiesene und gleichzeitig auch in Teilen wirklich falsche anatomische Fakten darzustellen. Und für eine dieser Dinge, und das hat mich jetzt wirklich, wirklich aus der Fassung gebracht, eine dieser Dinge ist die Geschichte mit dem Nervus vagus, der Selbstheilungsnerv. Der sogenannte Selbstheilungsnerv. Ja, wir haben recht. Da ist jetzt viel aus der Menschenidee von Stephen Porges und von Stanley Rosenberg. Das waren oder sind immer noch amtierende Verhaltenstherapeuten, Psychologen bzw. ein Osteopath, der Stanley Rosenberg, die sich sehr, sehr viel Gedanken gemacht haben, wie können wir Menschen regulieren, Menschen, die Traumata erfahren haben, Menschen, die vielleicht körperliche und psychische Gewalt und oder Einschränkungen und dadurch dann eben auch Behinderungen erfahren haben, die sie nicht mehr am glücklichen, zufriedenen Alltag teilhaben lassen. Und auf dieser Basis der Forschungen über diesen sogenannten 10. Hirnnerv, den Nervus vagus, den sogenannten umherschweifenden Nerven, ein Nerv, der auch als Eingeweidenerv bezeichnet wird und der Teil eines vegetativen Nervensystems ist, das eng miteinander hochintelligent, völlig autark, autonom, daher auch autonomes Nervensystem, arbeitet in unseren Körpern, auch in dem des Pferdes, und der mutmaßlich an der Regenerationsfähigkeit und den Selbstheilungskräften beteiligt ist. Das ist soweit so gut. Man darf ihn auch durchaus als den Selbstheilungsnerven darstellen. Völlig fachlich unsauber ist allerdings, diesen Nerven aus der Menschenszene und der in der Tat, und ich habe sie gelesen, tatsächlich guten Literatur über den Nervus vagus und die Theorie dahinter, das ist durchaus eine Idee, die Idee des Selbstheilungsnerven und die Anwendung von Griffen bzw. Übungen, die Stanley Rosenberg davor schlägt, auch mal als Idee mit in die Pferdewelt zu bringen. Wenn das allerdings abgekürzt wird und dann behauptet wird, wir machen mit irgendwelchen Faszienrädern in der Bauchmuskulatur des Pferdes rum und rädeln damit mal hinten über die Kuppenmuskulatur und führen da zu völliger Selbstbestimmung, Zufriedenheit, Aktivierung der Selbstheilungskräfte und das parasympathische Nervensystem, dann sind einzelne kleine Fragmente davon nicht unwahrscheinlich und gleichzeitig nicht ganz folgerichtig. Dann wäre es schon auch fair, den sehr langen und aufwendigen Weg zwischen dem Gewebe der Bewegungsmuskeln, des Bewegungsapparates, der Fascia generalis, die das ganze Pferd quasi umhüllt, und den im Hirnstamm gut geschützt, hinten im Hinterhauptknochen, im Hirnstamm befindlichen Ursprungskern und dem Wohngebiet des Nervus vagus zu sprechen. Und dann sei darüber hinaus gesagt, auch im Kreuzbein und in den da austretenden Nerven haben wir parasympathische Nervenfasern und Anteile, die das kleine Becken parasympathisch versorgen. Und noch eine Sache möchte ich an der, auch wenn ich weiß, dass jetzt ein bisschen verworren wird, für diejenigen, die da vielleicht noch nicht so tief in die Materie getaucht haben, möchte ich an der Stelle nochmal loswerden. Ein absolutes Unding, und ich kann da wirklich nur immer wieder sagen, ja, Stephen Porges hat recht und absolut Stanley Rosenberg, sie haben völlig recht und sie können und schaffen auch eine Darstellung, die durchaus auch konstruktiv auf das Ganze guckt und es nicht ideologisch aus einer Perspektive darstellt. Denn es ist nicht so darzustellen, dass der Nervus vagus, der parasympathische Eingeweidenerv, neben dem es aber auch noch weitere parasympathische Nerven gibt, zum Beispiel welche, die zum Auge ziehen. Zum Beispiel Nerven, die Drüsen aktivieren. Wir haben auch parasympathische Aktivität, die nicht über den Vagus gesteuert wird. Auch das sollten wir dann fairerweise zumindest auch klarstellen. Und nein, es gibt keine Bewegungsapparat-Faszie, die einen direkten anatomisch nachweisbaren Zusammenhang ausgerechnet nur zum 10. Hirnnerv, dem Nervus vagus, hat. Denn wir haben darüber hinaus noch 11 weitere Hirnnerven und einige von denen sind und arbeiten parasympathisch. Es ist nicht nur der Nervus vagus. Und es ist auch nicht so, dass der Nervus vagus der sogenannte Good Cop ist und der Sympathikus der Bad Cop, weil Sympathikus ist böse und Parasympathikus ist gut. Wir müssen jetzt also alle viel Parasympathikus machen und wenig Sympathikus, weil einer böse, einer gut. So wird es dargestellt. Es ist nur einfach nicht ganz richtig. Es entspricht nicht der Lebenswahrheit von sämtlichen Säugetieren und Lebewesen, die ohne sympathische Aktivität gar nicht ihre Kaffeemaschine überhaupt nur drücken würden, die überhaupt nicht zur Arbeit gehen würden, Pferde, die nicht flüchten könnten, weil ihr sympathisches Nervensystem nicht funktioniert. Und das ist wichtig und das gilt es auch zu respektieren. Mir ist völlig bewusst, dass wir diese Darstellung oft in sozialen Medien, Instagram Reel oder irgendeine andere Beschreibung, dass wir sie nur kurz fassen können und kurz fassen müssen. Was in der Synthese aber nicht bedeutet, dass wir Halbwissen zusammenstecken, um eine Verkaufsstrategie daraus zu entwickeln. Und wenn man sich besagte Videos anschaut und dann wird da ganz doll und immer wieder dreimal der Nervus vagus erwähnt und parallel erscheint ein buntes Skelett in dem Video, das sich so ein bisschen hin und her dreht und dann erscheint so eine schöne bunte Oberlinie, die dann vom Hinterhauptsbein bis irgendwo Ende Lendenwirbelsäule zieht und dann erscheint da als festzuhaltender Titel Nervus vagus. Dann muss es dem Nichtwissenden, der nicht tief in die Anatomie getaucht hat, auch den Eindruck vermitteln, das, was derjenige da gerade sagt, trifft mit dem, was derjenige da gerade auch abbildet, nämlich zum Beispiel das Ligamentum Nuchae und das Ligamentum Supraspinale, also der Nackenrückenstrang oder vielleicht war auch die dorsale oberflächliche Faszienkette-Linie gemeint, diese myofaszialen Ketten, was immer er auch damit gemeint hat in dieser Darstellung der Post, das Reel, ist dann irreführend, wenn das mit dem Nervus vagus, der aktuell und ja, da werdet ihr mir vielleicht zustimmen, durchaus auch gerade so ein bisschen den Rang des Hypes erobert, der dann in dem Zusammenhang erwähnt wird. Das ist der Moment, der dann anfängt, wirklich weh zu tun. Und das tut auch weh. Und ich finde es deswegen auch ungerecht, weil zum einen die ungerechte Darstellung zwischen Parasympathikus und Sympathikus, die immer, solange wir leben, irgendwie miteinander in der Arbeit sind. Denn wir haben sie zwar schematisch unterteilt bekommen von unseren Lehrern und Anatomen und Physiologen und man hat versucht, die Systeme zu typisieren, um dann auch erstmal didaktisch und methodisch Lehrstoff daraus zu machen. Bis heute, denke ich, wissen wir nicht in Gänze, wer wie genau wann aktiviert wird. Wir wissen grobe Schemata. Der eine ist für Flucht und Kampf zuständig und wir wissen, der andere ist für Verdauung, Erholung, Regeneration zuständig. Und da ist ja sehr viel Richtigkeit drin. Gleichzeitig wissen wir nicht bis ins Detail durchdrungen, wer wann wie die Verantwortung nimmt und warum irgendjemand beispielsweise bei Stress Durchfall bekommt, warum gleichzeitig allerdings das ein bisschen kontraproduktiv ist, im ersten Moment dem nachzuhängen, wenn wir doch dann denken, hey, der Verdauungsnerv, der die Motorik des Darms steuert, ist doch der Vagus, aber der ist ja jetzt aus, weil wir sind ja jetzt in Stress, also im Sympathikus. Und dafür gibt es Erklärmodelle, aber die würden jetzt an der Stelle zu weit führen, die dann auch uns klar machen müssten, es ist viel, viel komplexer, als es häufig dargestellt wird. Und einfache Darstellung ist in meinen Augen total legitim. Einfache Darstellung darf aber nicht Fake News betonen und gleichzeitig Wahrheiten weglassen, die das Spotlicht auf eine Szene völlig verzerren und die Dinge in den Fokus nehmen, die wir in diesem Maße uns wirklich nicht anmaßen können, beim Pferd regulieren zu können. Wir haben viele Hebel, die das vegetative Nervensystem ins Gleichgewicht bringt, in die sogenannte Homöostase. Dieses Fließgleichgewicht, und das heißt absichtlich so, es heißt Fließgleichgewicht, weil es bedeutet, dass das System angepasst an die tagesaktuelle sekündliche Situation reagieren wird und sich darauf anpasst. Und zwar ja, millisekündlich, jeden Moment. Und natürlich macht das Sinn im gesamten Verständnis, dass wir innerhalb von 24 Stunden viel vagale und parasympathische Aktivität haben sollten und gleichermaßen eben auch viel sympathische Aktivität haben sollten. Und es ist nie so im Körper, dass einer vollkommen ausgeschaltet ist und der andere vollkommen angeschaltet ist, was auch nicht funktioniert, denn sie gehören beide zu einem hochkomplexen, vegetativen und damit auch autonomen Nervensystem. Wir haben Ideen, sowohl in der Kraniosakraltherapie als auch gesamt in der Osteopathie. Wir haben Ideen in der Psychologie, wir haben Ideen in der Psychotherapie, wir haben Ideen aus dem Leben, von denen wir wissen, wir können damit eventuell das System ein bisschen bestärken. Wir können betonen und uns darauf einlassen, wenn wir verrutscht sind. Man spricht dann ja vom sogenannten sympathikotonen Zustand, also der Zustand der menschlichen Stressgesellschaft, der sich möglicherweise über 24 Stunden, wenn man da so ein Stressogramm schreiben würde, der sich über 24 Stunden wenig im Fließgleichgewicht befunden hat, in Summe allerdings auch, wenn man es dann auseinander dividieren würde, sicherlich viel, viel, viel mehr sympathische Aktivität hatte als parasympathische, was an unterschiedlichen Faktoren liegt. Für den Menschen könnte man jetzt hier einen riesen Fass aufmachen. Sprechen wir von Stress, Druck, Leistungsgesellschaft, elektrisches Licht, weniger Schlafen, weniger Natur und so weiter. Gleichzeitig gilt das natürlich auch für das Pferd. Und um das ging es ja jetzt hier unter anderem. Dass auch da wir natürlich sehr, sehr viele Pferde haben, die durch Turnieransatz, drückende Ausrüstung, schlechte Haltung, schlechtes Futtermanagement, zu viel Futter innerhalb einer Zeit, wenig Rauffütterung innerhalb der großen Zeit, schlechte Beziehungen, zu wenig tierischen Kontakt, zu wenig Möglichkeiten, sich selbst zu bestimmen und Co. Da gibt es ganz, ganz viele Ansätze und sie alle wirken jedes Mal regulatorisch. Was wir dem Körper allerdings zumuten müssen, und das Nervensystem hat schon vor unserer Denkzeit funktioniert, und damit dürfen wir ihm getrost diese Verantwortung zurück in die Hand geben, wir dürfen die Rahmenbedingungen dafür schaffen und wir sollten einen Blick darauf haben, dass die Rahmenbedingungen zum Funktionieren eines gesunden Nervensystems, nicht aber zum Funktionieren eines gesunden Vagus speziell. Es ist ungerecht. Das ganze Nervensystem darf gesehen werden. Und nein, wir können über den Nervus Vagus nicht alleine das ganze komplette Fasziensystem steuern. Nein, wir können über den Nervus Vagus nicht irgendwelche myofaszialen Ketten aus der Dysfunktionalität bringen, wenn andere Parameter nicht gut gemanagt worden sind. Nein, der Nervus Vagus hat nur bedingt alleine die Befugnis, Dinge zu regulieren. Denn dieses System, Sympathikus, Parasympathikus, noch dazu das Darmnervensystem, aber auch unsere Will, Kühe, unser Geist und das Restgehirn spielt da eine Rolle und ist in ständiger Zusammenarbeit und idealerweise Symbiose. Und sie passen uns eben, wie schon gesagt, sekündlich an die Momente, die wir gerade erleben oder zu erledigen haben, an. Und dementsprechend geht es drum, in allen Methoden und Maßnahmen, die wir verwenden, egal jetzt aus welcher Schublade sie kommen, meinetwegen Faszientherapie mit irgendwas, meinetwegen Kraniosakraltherapie, meinetwegen manuelle Therapie, meinetwegen auch chinesische Kräuter und Co., wenn wir darüber sprechen, dass sie eine Wirkung auf den Parasympathikus / Nervus vagus haben, ist das immer nur die halbe Wahrheit. Da er nicht zu trennen ist vom Sympathikus, wirken wir immer regulatorisch. Es gibt keinen berühmten Knopf, der irgendein Entspann-dich-jetzt-mal-System anschaltet. Den gibt es faktisch einfach nicht. Ja, es gibt Ideen und Techniken, die das Arbeiten des parasympathischen Nervensystems eventuell fördern könnten und möglicherweise dem sympathischen Nervensystem den Raum zur Verfügung zu stellen, sich ein wenig zurückzunehmen und aus dem Kampf- und Fluchtmodus herauszukommen, was dann wiederum automatisch den anderen Teil, den Parasympathikus, überwiegen lässt. Wie das System das managt und wie es entscheidet, wie viele Anteile gerade wirksam sind und wie viel nicht, das nennt man Selbstregulation. Das ist die Regulation, die im selbstzuständigen autonomen Nervensystem funktioniert, auch wenn wir nicht eingreifen. Und wenn wir eingreifen, ist das in Ordnung, weil darauf fußen und basieren sehr, sehr viele Therapieansätze und wiederum, ich sagte es ja auch schon, zu Recht. Nur dürfen wir uns nicht anmaßen zu glauben, durch eine bestimmte Berührung, durch eine bestimmte Faszienarbeit, klicken wir dieses parasympathische Nervensystem und den Nervus vagus einfach an. Das ist schlichtweg nur ein kleiner Teil der Wahrheit und insofern auch falsch dargestellt, dass wir bewusst überhaupt nichts anschalten können. Wir können den Raum zur Förderung der Regulation bereitstellen. Das ist der Job. Und ob das Pferd tut, weil es endlich Freigang hat und eine gute Herde, in der es auch Fellpflege betreiben kann, in der es die Schritte am Tag macht, die es tut, in der es das Raufutter bekommt in angenehmer Fresshöhe, das es braucht, in der dem Pferd frisches Wasser zur Verfügung steht, in der zum Beispiel, ein weiterer wesentlicher Punkt, dem Pferd nach der Futteraufnahme auch Zeit gegeben wird, den Nervus vagus mal kräftig und laut werden zu lassen, zum Beispiel zum Verdauen, zum Beispiel, um Energie zur Verfügung zu stellen, um die Lebersynthese zu fördern, um Schadstoffe auszuscheiden, um innere Prozesse, die der Nährstoffaufnahme und der Entgiftung dienen, um die für uns bestmöglichst zu regulieren und für das Pferd. Und dafür braucht es zum Beispiel gute Futterqualität und Zeit. Und wenn das System nicht schon durch menschliche Hand oder aber Traumata wie Hängenbleiben, Hinfallen, Überschlagen, Unfälle gehabt haben, setzen wir mal voraus, das System ist ein physiologisches, normales System mit physiologischen, mehr oder weniger kleineren Blessuren und einer physiologischen Nutzung als Pferd. Dann brauchen wir ehrlich gesagt auch erstmal nicht voraussetzen, wenn alle Bedingungen für dieses Pferd stimmen, inklusive Haltung, Umgang und Training, dass das Nervensystem, das vegetative Nervensystem überhaupt verrutscht. Denn das war schon physiologisch und hat schon funktioniert, bevor wir uns eingemischt haben in dieses System. Wenn wir jetzt also da ansetzen wollen und sagen, dieses Pferd ist sehr gestresst und wir glauben, dass die Selbstheilungskräfte nicht mehr wirksam sind, dann ist das in Ordnung, über alle möglichen Therapiemethoden dieses System darin zu unterstützen. Aber es ist ein Tropfen Wasser auf einen heißen Stein, wenn wir nicht die Haltungsbedingungen und die Bedingungen, die die Vorstufe davon sind, überhaupt erstmal kreieren. Wenn wir nicht den Stress der Turnierfahrerei wegnehmen, wenn das ist, was das Pferd stresst. Wenn wir nicht das Pferd umstellen, wenn der 22-stündige Aufenthalt in seiner Box der Stressmoment ist. Wenn wir eventuell nicht die Herde so konzipieren und Pferde zusammen in WGs wohnen lassen, dass da Verständnis und Miteinander möglich ist auf dem Paddock im Aktivstall. Wenn wir da nicht erst regulieren, bringt das Anschalten, und wie gesagt, das ist ja hier auch jetzt eher mehr sarkastisch gemeint, bringt das Anschalten des Nervus vagus oder sämtliche Methoden, die über Faszien versuchen, über Umwege das vegetative Nervensystem zu regulieren, bringt es doch nichts. Dann muten wir uns ein bisschen viel zu als Menschen, die glauben, wir könnten da ein paar Knöpfe drücken. Und wir haben das, was, und hier kann ich nur wieder Still zitieren, dann haben wir das, was wir ursprünglich als Idee mit in die Osteopathie und in die, auch in Teilen in die Faszientherapie mitgebracht haben, dass wir der Natur vollkommen vertrauen und dass wir Vertrauen da rein haben, dass diese Selbstheilungskräfte bei optimalen Voraussetzungen völlig ohne Eingreifen physiologisch arbeiten. Und wenn sie aus dem Takt geraten sind, weil es mal unpassende Ausrüstung, schlechte Haltung, Stress, Unfälle, Stürze aus dem Hänger und Co. gegeben hat, dann können wir das unterstützen, aber wir werden es nicht vollständig übernehmen und regulieren. Denn wir stehen nicht 24 Stunden daneben und drücken irgendwelche Knöpfe, damit auch der Magen die richtige Säureanteile produziert und damit das Darmrohr auch im richtigen Takt seinen Speisebrei vor sich her schiebt, bis irgendwann kleine abzuäppelnde Bällchen da hinten rausfallen. Also ja, es sind viele Dinge richtig in der Betonung vom Vagus und vom parasympathischen System. Und es ist gleichermaßen überhaupt nicht in Ordnung, viele Wahrheiten wegzulassen und damit ein bisschen auch die Reiterwelt für dumm zu halten oder die Pferdewelt. Und ein Stück weit natürlich auch das, was dann am meisten irritierend stehen bleibt, dass nun sehr viele Menschen möglicherweise glauben werden, dass der Nervus vagus, mein Gott, warum sind wir nicht 50 Jahre eher draufgekommen, drückt drei Knöpfe, erschrickt sich ja kein Pferd mehr, weil wir haben den Selbstheilungsnerv aktiviert, nutzt diese drei Knöpfe und das ganze System funktioniert. Wenn es so einfach wäre, wäre wahrscheinlich schon vor 2026 jemand darauf gekommen. Das aktuelle Geschehen ist wieder eher ein Hype oder ein Trend, wo ich trotzdem mich wirklich sehr dagegen wehre, das so hinzunehmen. Denn es entsteht gleichermaßen auch viel Schaden. Wenn nun Pferdebesitzer ebenfalls wieder glauben, wir brauchen uns nur ein schönes Rädelding kaufen und wölben damit mal ganz tüchtig und kräftig Rücken auf, die besser in dieser Form nicht aufgewölbt worden wären, weil ihnen niemand gezeigt hat, was auch passieren kann, wenn man es falsch macht, was passiert, wenn man durch Reflexe jagt mit so einem Gerät und nicht die möglicherweise schon bestehende Pathologie des Pferdes respektiert, entsteht natürlich auch viel potenzieller Schaden, der hätte verhindert werden können. Und es verhindert gleichermaßen, dass Blick werfen auf die wesentlichen Dinge, die zunächst und ganz in allererster Linie geändert werden müssen. Haltung, Fütterung, Umgang, Trainingsprinzipien, Trainingsphysiologie und gleichermaßen eben auch das Respektieren eines Lebewesens, was durchaus ein ganz eigenes, wohlfunktionierendes, autonomes Nervensystem hat. Denn wenn es völlig gar nicht funktionieren würde, würde das Pferd nämlich nicht mehr leben. Es ist entscheidend für die Atmung, für die Verdauung und für die Ausscheidung und für unseren Herzschlag. Und wenn es so sehr aus dem Takt gerät, dann ist das Pferd nicht lebensfähig. Und auch da muss man ein bisschen wieder sagen, Schusters, wir bleiben besser alle mal bei unseren Leisten. Wir können sehr, sehr, sehr viel Positives bewirken und wir können Lebensqualität verbessern. Das geht immer nur in Zusammenarbeit mit dem Besitzer. Das geht in Teilen auch nur in Zusammenarbeit mit den behandelnden Tierärzten. Das geht nur dann, wenn wirklich große Räder bewegt und gedreht werden. Ohne das brauchen wir auch, ehrlich gesagt, den Vagusnerv nicht zu regulieren. Bin ich nicht bereit, auf jedes Wochenende für das Pferd eventuell stressige Transporte und Turniereinsätze zu verzichten? Und ich sage hier eventuell, denn es sind ja nicht alle Pferde gestresst davon. Das ist nur ein Beispiel, was viele eben jetzt mit einer Stresssituation verknüpfen. Daher habe ich das hier so gewählt. Es ist das Pferd zu fragen, was die Situation ist, die es eventuell aus dieser dynamischen Gleichgewichtssituation bringt. Vielleicht ist es das. Dann macht es natürlich deutlich überhaupt gar keinen Sinn, sich irgendein Trainingstool zum Faszienquälen zu kaufen und nicht den Giftstoff abzuschalten. Es macht auch keinen Sinn, schlechtes Futter reinzuwerfen oder zu wenig oder zu viel in einer Zeit, wie ich schon sagte, um sich dafür alternativ aber dann ein verhältnismäßig preisgünstiges, das müsst ihr selber rausfinden, was so Dinger kosten, um sich dann ein Trainingstool zu kaufen, das ein bisschen kaschieren soll, dass wir vielleicht zuvor an den großen Hebeln hätten schauen sollen. Und das irritiert mich tatsächlich sehr. Mich irritiert auch, dass dass es möglich ist, so viel Nonsens in diesem Fall zu verbreiten und so viel fehlerhafte Anatomie darzustellen, die oder auch fehlerhafte, lückenhafte Geschichten darzustellen, die wohlweislich zur Irritation führen werden. Ein bisschen ist dieses Thema kein totaler Hype. Ich glaube, dass ich in irgendeiner Podcast-Episode schon mal darüber gesprochen habe, dass mir das vor zig Jahren schon mal auf der Equitana entgegenschlug. Und als ich das letzte Mal erwähnt habe im Podcast, ging es, glaube ich, eher darum, dass ich ja immer mal wieder dafür versuche zu, naja, kämpfen ist auch ein bisschen zu sympathisch übertrieben. Ich bin da nicht im Kampf- oder Fluchtmodus. Doch ich fühle mich dazu ein bisschen berufen, stark dafür zu machen, dass Osteopathie alles wert ist, was ein Osteopath da rein investiert und dass jeder Lernschritt ein wertvoller Lernschritt ist und dass die Osteopathie sehr wohl neben vielen anderen sehr, sehr guten, gelungenen Therapieformen existieren kann. Gleichzeitig die Osteopathie im Pferdemarkt durchaus ziemlich fremd missbraucht wurde, um für verkaufbare Dinge zu stehen, um für Schlagzeilen zu sorgen und um den Blick darauf zu werfen, dass, hey, ich trainiere mein Pferd jetzt übrigens osteopathisch. Trainierst du noch oder osteopathisierst du schon mit deinem Pferd in irgendwelchen Zirkeln und Runden? Auch das sage ich natürlich provokativ. Denn ja, ich sehe es selber so, ein gut gerittenes Pferd hat Parallelen, die ich in der Osteopathie wiederfinde. Von den Öffnungen der Wirbellöcher, von den Schwingungen der Gewebe, von Tätigkeiten oder der möglichen gleichermaßen Synergie von Sympathikus und Parasympathikus, wenn wir das Maß halten im Training. Und das sind Effekte, die können wir während des Trainings spüren oder beobachten. Von daher, ja, natürlich ist Training durchaus, wenn es gut läuft, auch osteopathisch. Denn Osteopathie basiert auf Naturgesetzen, die sich auch der Begründer der Osteopathie, Dr. Still, nicht ausgedacht hat, sondern er hat sie beobachtet. Er hat in keinster Weise das Rad neu erfunden. Er hat die Natur studiert und sie auf die Körpermaschine angewendet, wenn man das so ausdrücken will. Und dementsprechend besteht da auch gar kein Konflikt, osteopathisch in Anführungsstrichen zu reiten. Mein Konflikt dagegen ist allerdings der, wenn das Wort benutzt wird, um eine Sache zu verkaufen, die noch nie in der Tiefe die Osteopathie studiert hat. Wenn Futter fast schon osteopathisch beworben wird. Wie viele Sättel sind von Osteopathen empfohlen oder osteopathisch Sattel angepasst oder so? Das stellt sich doch die massive Frage, meinen die das ernst? Und haben sie wirklich mal auch nur mehr als zwei, naja, sagen wir mal, leicht aus dem Internet glaubbare Zitate von Still, like Find it, fix it, leave it alone beispielsweise oder der ganze Körper bildet eine Einheit. Wir können das ganze Internet nach Zitaten absuchen, dann damit haben wir die Osteopathie und seinen Begründer immer noch nicht studiert. Da gibt es Bücher und dann gibt es von den Büchern wieder Bücher und von den Büchern gibt es Bücher. Und mir scheint das ein bisschen so, und dass auch das ist ja kein Fehltritt, aber es ist ein Entwicklungsrückschritt und auch eine Nachlässigkeit in der pferdeosteopathischen Szene. Mir scheint es so, dass niemand in diese Bücher schaut, der sich trotzdem Osteopath nennt, und niemand auf den Weg macht. Wir können das nicht heute alles wissen. Ich weiß selber so wenig. Und ich habe so viele Bücher noch vor mir stehen, die ich so gerne lesen würde, wenn mir jemand die Zeit dafür geben würde. Das Bemühen steht da ja im Vordergrund. Nur gibt es doch da, das ist mir jetzt gerade nochmal auf einer osteopathischen Fortbildung aufgefallen, nur gibt es da zwischen Tier und Mensch sehr, sehr, sehr gravierende Unterschiede im Wissensgefälle über die Kernaussagen der Osteopathie und das, was die Osteopathie auch definiert und wie sie sich entwickelt hat. Die Kernaussagen sind, oder diese Unterschiede, die sind so dermaßen groß, dass sie dann anfangen weh zu tun, wenn die Osteopathie als Verkaufsstrategie verwendet wird. Denn immer dann wird auch ein schlechtes Licht auf die Osteopathie geworfen. Sie verwässert sich, sie findet ihren Kern bei den Pferden nicht wieder und sie wird in Teilen auch einfach schlichtweg missbraucht, wie jetzt auch in eingangs zitierten Beispiel, von denen die sozialen Medien ja voll sind. Das ist nicht gerecht für die Osteopathie, das ist nicht gerecht für eine Methode, die Anspruch hat, der Natur nah zu sein und gleichzeitig den Lebewesen zu helfen, ihre Selbstheilungskräfte zu organisieren und sie regulieren zu lassen. Die nicht damit rumschreien sollte, ich verbessere dies und ich verbessere das, sondern die in den Vordergrund stellt, die Lebensqualität durch bestimmte Ideen und naturnahe Maßnahmen zu verbessern, bei der es sich auch um Bewegung handelt. Doch die zu benutzen, um alles zu verkaufen, das tut irgendwann wirklich weh. Mir jedenfalls. Vielleicht bin ich einfach dazu zu tief in den Topf gefallen und kann ihn jetzt nicht mehr so im Weitblick erkennen, dass ich denke, wenn die Pferdeszene bereit ist, sich in der Osteopathie selber abzuschaffen, dann nehme ich an, wir sind in vollem Gange. Denn es wäre definitiv nötig, ein paar Literaturen, die nicht aus der ich kletter gleichzeitig 25 Bäume hoch und bin der Osteopath für die 25 Therapiemöglichkeiten, die auch alle auf meiner Titelseite zu finden sind, sondern ich bin dann Osteopath oder Osteotherapeut. Ich bin dann dieser einen Methode tatsächlich auch mal im Tiefgang begegnet und habe sie nicht oberflächlich gestriffen und ein Zertifikat mitgenommen, um dann wiederum irgendetwas sehr gewinnbringend zu verkaufen. Wie gesagt, ich wiederhole mich. Es verwässert die Osteopathie, es tut ein bisschen weh für alle, die der Osteopathie treu sind und sich ihr verbunden fühlen und die glauben, auch die Wahrheit von all den Ideen, die in der Osteopathie liegen, noch gar nicht fertig gefunden zu haben und dass da noch viele Geschenke auf uns warten. Und gleichzeitig irritiert es eben auch. Wie gesagt, ich wollte gerade von der Episode her berichten, das habe ich mich ja schon wieder wegphilosophiert, von der Episode berichten, wie es mir damals schon ziemlich eigentlich zum Schlechtwerden aufgestoßen ist. Ihr merkt also schon, ich nehme das schon ein bisschen persönlich mit der ganzen Geschichte. Dabei habe ich die Osteopathie nicht erfunden. Ich bin ein demütiger Schüler und weiß, der Weg ist gerade am Anfang. Und dennoch piekt es mich dann immer, wenn ich über die Equitana zum Beispiel gehe und komme an irgendeinem Vorführungsring vorbei und irgendwelche weltberühmten Bodenarbeitstrainer posaunen dann ganz, also auch mit natürlich gut geschulter und richtig parasympathischer Stimme durch die Gegend, die so richtig so vor sich herrollt, diese parasympathische Welle. Wie wunderschön die Reaktionen des Pferdes jetzt hier zu sehen sind. Und jetzt kann man gerade erkennen, dass das Pferd richtig schön anfängt, parasympathisch zu gehen. Ich lasse kurze Gedenkpause. Nochmal kurz auch für die, die da in diesen Topf eben noch nicht so tief gefallen sind und vielleicht als Besitzer oder Nicht-Pferdemenschen hier zuhören. Der parasympathisch kann nicht gehen. Er arbeitet über ein hochkomplexes Nervensystem, das sich mittels Botenstoffen und elektrischen Impulsen bedient. Und dieses Nervensystem vom Parasympathikus befindet sich schon mal nicht in den fürs Gehen verantwortlichen Gliedmaßen. Das ist sozusagen auch eine Aussage, die ein bisschen schön gebogen wird in der ganzen Bodenszene, die glaubt, sobald der Kopf tief ist, geht das Pferd parasympathisch. Dass es dafür ein bisschen mehr braucht, habe ich euch jetzt hoffentlich in den Zeilen zuvor schon dargestellt. Und gleichermaßen ist es ja auch gleichzeitig völlig richtig und schön, dass es Unterschiede gibt, wenn ein Pferd trabt oder geht, ob der Kopf hochgerissen, die Augen aufgerissen und der Rücken weggedrückt ist und das Pferd alles in sich schon für die schnellste Flucht organisiert oder ob ein Pferd im Zwiegespräch mit seinem Besitzer ein Öhrchen nach innen, die Augen eben nicht aus dem Kopf quellend, völlig in sich ruhend, trotzdem wunderschön und geschmeidig bewegt und vor sich hin trabt. Ja, dazwischen liegen große Unterschiede. Aber sie bedeuten eben noch nicht, dass das Pferd parasympathisch geht. Und daher ist das vielleicht doch einfach auch völlig gleichermaßen absolut wertvoll zu sagen, dieses Pferd entspannt sich gerade oder jetzt fängt es an zu schwingen. Oh, das sieht aber durchlässig oder meine Güte, wir kommen langsam der Harmonie etwas näher. Denn während das Pferd vor sich hin trabt und angeblich parasympathisch aktiv sein sollte, wollen wir hoffen, dass während all dieser Zeit, in der sich das Blut nun in den Gliedmaßen und großen Bewegungsmuskeln befindet, noch ein bisschen Blut dann doch für den Parasympathikus im Magen und Darm bleiben würde, zwecks Verdauung, für das System ja ursprünglich gemacht ist. Ihr seht also oder hört vielmehr, au contraire, wenn ein Pferd trabt und galoppiert, haben wir immer noch parasympathische Aktivität, doch ist sie verhältnismäßig klein. Denn selbst wenn ein Pferd entspannt, locker und geschmeidig, harmonisch vor uns hertrabt oder unter uns drunter trabt, braucht es eine gehörige Portion Durchblutung der großen Muskelgruppen, Bereitstellen des Willens und der Möglichkeit, diese Aktivität auch eben hervorzurufen. Und die ist sympathisch. Nur ebenso nicht nur sympathisch. Es ist immer beides da. Aber wenn wir joggen, sollten wir besser idealerweise nicht gleichzeitig verdauen. Und wenn wir verdauen und unser Butterbrot morgens mitnehmen, sollten wir idealerweise beim Frühstücken nicht joggen gehen. Völlig logische, naturnahe Prinzipien. Und jetzt biegt sie sich eine ganze Pferdeblase, die das Richtige will. Und das kann ich hier nur noch mal betonen. Sie will das Richtige. Sie will Gesundheit, Vitalität, Lebensqualität für die Pferde. Und daran darf gar nichts Falsches sein. Wenn man das allerdings nur will, um Dinge zu verkaufen, finde ich das zweifelhaft. Wenn wir das machen, obwohl wir nicht das richtige Wissen dafür haben, ist es noch zweifelhafter. Und wenn wir die Dinge so darstellen, dass eine ganze breite Masse damit irritiert und fehlinformiert wird, ist das auch unfair allen gegenüber, die sich ernst und seriös mit dieser Thematik beschäftigen. Und daher plädiere ich dafür, Leute, wenn ihr da die sozialen Medien konsumiert, glaubt vielleicht besser nicht einfach alles, was euch da präsentiert wird und KI generiert, hochfunkelt. Recherchiert oder fragt eure Therapeuten, und wenn ihr auch, und auch ich weiß viele Dinge nicht, und dann weiß ich, ich habe einen ganzen Pool von tollen Kollegen, die kann ich fragen. Und ich habe einen ganzen Pool voller Bücher, da kann ich reinschauen, bevor ich Halbwahrheiten zwecks Verkauf an breite Massen zur Verfügung stelle. Und damit wollte ich aufräumen und aufklären, weil dann kann ich dieses Thema abhaken. Und wenn ihr dann doch noch mal was zum Vagus und Co. wissen wollt, kann ich darüber eine Podcast-Folge aufnehmen, über die ich dann nicht so durch die Gegend geiere und mich ereifere und meinen Unmut hier in dieses Hörmedium loswerde. Naja, das habt ihr jetzt gehört. Und in diesem Sinne, kurz muss ich bleiben, habe ich ja versprochen, ich schalte jetzt ab. Es ist wahrscheinlich Sausen entstanden. Ich hoffe, irgendwo inzwischen eurer parasympathischen Hirnnervenkerne und dem Brustmark der Brust- und Lendenwirbelsäule, wo sich das sympathische Mark befindet, wenn es irgendwo dazwischen jetzt ein bisschen zwitschert, dann habe ich ja erreicht, was ihr erreichen wollte. Und wenn das dann noch das Ganze impuls- und elektrisch eure Schranke zum Gehirn passiert und vielleicht sogar das Tor zum Bewusstsein erreicht, dann habt ihr auf jeden Fall so viel Hirnsausen eingesammelt, dass ihr jetzt noch drüber nachdenken könnt, wenn ihr mögt. Oder auch nicht. Dann macht jetzt einen schönen warmen Sommertag. Kühlt euch gut weg und ich freue mich, wann immer die nächste Episode kommen wird. Freue mich auf jeden Fall drauf. Und dann habe ich mich auch wieder runtergekühlt und meine parasympathischen Knöpfe wiedergefunden, werde mich wieder in meinem dynamischen Lot- und Fließgleichgewicht befinden und natürlich gut gelaunt und völlig ausgeglichen an mein übliches Maß an Episoden-Quaselei hier performen, wie ihr es von mir gewohnt seid. Das war's also bis dahin. Apropos Nervus Vagus, Selbstheilungskräfte, Selbstregulation und den Parasympathikus und was alles so dahinter steckt. Und glaubt mir, das ist ein Teil, den ich selber so wenig nur verstanden habe, bei dem ich auch sehr vorsichtig wäre, das ist so rauszuhauen. Und wenn ihr mehr wissen wollt, informiert euch. Wir müssen alle nicht völliges Recht haben, wir dürfen nur keinen Unfug verkaufen. Eure Irina mit Sahnehäubchen.